Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Enthusiastinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist Podcast Nummer 203, 2x20 netto von Mr. Futsal. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer und euer Futsal-Philosoph wartet schon wirklich dringend auf der anderen Leitung. Hi Sebastian.
Dringend. Hallo Daniel. Ganz dringend, ja. Was heißt dringend? Zeitlich nicht. Aber ich wünsche allen da draußen auch einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Genau. Hallo. Ja. Schön hier
ich
zu sein.
Ich würde dich eigentlich auch in Zukunft mit so einem Hall andeuten, so Sebastian Rau. Findest du das so? Ist auch nicht schlecht.
Daniel, deine technischen, du bist einfach technisch gerade so omnipotent, wa? Omnipotent.
Ja, ich bin natürlich wieder voll, ich bin eigentlich voll wieder im Technikmodus. Wir hatten ja unseren Livestream, den du ja dankend auch konsumiert hast am Wochenende vom Wuppertaler SV gegen Holzpfosten Schwerte. Und natürlich habe ich wieder viel Optimierungspotenzial entdeckt. Wir haben das erstmal experimentiert mit Interviews, auch nochmal während des Spiels mit einer zweiten Kamera, ja, die dann runterzuschalten, hat noch etwas gehakt. Aber eigentlich, wenn ich überlege, wie aufwendig das einfach früher war, heute nimmst du einfach zwei Handys übers WLAN gekoppelt und okay, ja, schalt runter und hast so, keine Ahnung, 80€ Mikrofone, so kleine, die dann mit Bluetooth komplett durch die Halle reichen. Also ist schon eine erstaunliche Weiterentwicklung.
Ja, und es war schön, dich auch mal zu sehen, dass du auch ein Kamerabild hattest am Anfang.
Ja, das wollte ich auch so einschneiden. Das ist so ein bisschen, ja so, da lernt man ja natürlich auch von anderen Influencern, die sich dann einfach selbst immer präsentieren. Sollte ich eigentlich mal, und mich, weißt du noch einmal, war bei der Nationalmannschaft, hat man auch das versucht umzusetzen wie bei normalen Streamern. Dass man die Streamer selbst unten als kleines Bild sieht.
Ja.
Was sagst du dazu?
Muss nicht sein. Also muss dich jetzt nicht durchgehend sehen, außer du bist jemand, der da so richtig mitfiebert mit Körpersprache und Mimik und Gestik und da und dann so richtig abgeht. Dann ja. Aber sonst, wenn du nur da sitzt und redest, braucht man dich oder
andere. Eigentlich stehe ich ja. Eigentlich muss ich ja runterschauen. Stimmt. Eigentlich stehe ich runter.
Ein Hingucker war natürlich dein Hoodie. Also den fand ich schon, also fresher Wuppertaler SV Hoodie auf jeden Fall.
Ja, die sind echt super. Die Kleidung hat ja bei uns da allen Erkurzewitsch gut ausgesucht. Und das Team hat ja gut geklappt. Dann auch im Interview mit dem Pulli. Also hat alles gut geklappt. Stream hat Spaß gemacht. Könnt natürlich immer mehr zuschauen. Man sieht, also es ist schwer, Leute in den Stream zu holen. Also wir haben dann immer so maximal 25 Mann jetzt die letzten zwei Spiele gehabt. Waren auch schon mal mehr.
Ja.
Aber das dauert. Aber es macht Spaß. Einfach Spaß. Und ich will jetzt noch so ein Mikrofon in der Halle noch aufstellen, damit der Ton dann besser wird, weil die Fans waren so geil. Also die Ultra-Fans. Wir hatten ja beim KSC Futsal. Ja. Da wurden uns ja Videos zugespielt. Vielen Dank an den KSC. Von der Stimmung der Ultras, 300 Ultras da in dieser Halle, wahnsinnig, also die ganze Halle war voll, das waren nur drei Stufen Tribüne mit Gesängen und wir hatten das so, keine Ahnung, 30 Mann, aber es war schön, es war gar nicht so einfach, dann auch den Ton im Mikrofon einzustellen, aber ich brauche schöne Halle-Mikros, hab da schon mit Daniel Nötzelt vom TSV Weil im Dorf mich ausgetauscht, schöne Grüße und Dank daraus, da muss man ja so ein bisschen lernen, was funktioniert.
Ja, nee, du bist ihr seid progressiv unterwegs, ja, es geht nach vorne und insgesamt ist euer Stream schon ein Hingucker, das muss man sagen. Ich sag's nicht nur, weil ich dich mag, sondern einfach auch allgemein objektiv, könnte man sagen, oder zumindest versuche ich's, aber ist schon einer der besten Streams im deutschen Futsal, also wirklich besser, also obere Tabellenhälfte Bundesliga auf jeden Fall wäre der. Das muss man nochmal betonen.
Liebe geht raus.
Schaut rein bei Daniel Weimer und dem Wuppertaler SV. Genau.
Genau. Jetzt haben wir gesehen. Danke dir. Und jetzt haben wir die Werbeblock beendet.
Ja.
Du
kannst das Geld per PayPal schicken, ne?
Ach so, ja, läuft.
Okay. Die abgesprochene Summe.
Soll ich mal, genau, wir haben wieder ganz viele News, die wir gesammelt haben. Und wir haben natürlich die Euro, die Asienmeisterschaft und die Copa America zu besprechen. Ja. Also eigentlich wirklich viel. Sollen wir mal reingehen in das Feedback?
sehr, sehr gerne. Hab ja auch wieder geguckt, ne? Euro habe ich sehr viel geguckt. Die asiatische Asienmeisterschaft.
Achso, ich dachte, wir machen erst die News und machen als Highlight-Block dann am Ende. Aber okay, ey, wir können es mal andersrum machen.
Nee, alles gut. Lass uns chronologisch vorgehen. Von klein zu groß denken. Ist in Ordnung für mich. Du hast die Liste und lass uns sie durcharbeiten.
Die Liste. Bitte. Ja, genau. So, jetzt passt es aber. Die Liste. Okay, der hat gepasst. So.
Okay, ab jetzt musst du den immer so bringen mit diesem Hall, ne?
Ja, oder News wäre noch besser. Genau, News, oder? Futsal News. Ah, das ist gut. Das lenkt mehr. Okay.
Ja, also Daniel, alles cool, ne? Ich bin jetzt nicht so der Superfreund solcher Effekte, aber eins muss ich noch mal so kurz sagen, hey, unser Intro unschlagbar. Also unser Intro schon in der gesamten Podcast-Welt, muss man sagen, die ich kenne, finde ich unser Intro super unschlagbar.
Ja, es bleibt emotional. Wir haben tatsächlich, ich weiß noch genau, welche Schnipsel. Das ist ja einmal Daniel Otto, Holzpfosten, genau. Schwerte, genau. Ruhig am Ball, emotional im Zweikampf. Ich glaube, deutsche Meisterschaft 2014, Halbfinale gegen UFC Münster. Ich glaube, das war das eine.
Ja.
Und das andere war die Solomon Islands, wo er darüber spricht, hier in die Halle und die Leute auf den Solomon Islands leben einfach für den Sport. Das macht das ja auch mal diese Hintergrund.
Aber warte Infos. Mal, ich glaube, es war nicht gegen UFC Münster damals, der Daniel Otto, es war gegen Victoria Berlin, glaube ich. Ich glaube, ich war in der Halle. Aber egal. Unabhängig davon.
Okay.
Richtig geil. Also wirklich, da müssen wir uns einfach mal platzieren mit so einem Intro. Richtig geil.
Okay. Auch
Ricardinho! Gänsehaut pur, wenn man es hört, oder?
Haben wir uns aber hier
draußen Gänsehaut.
Alle selbst gelobt, ja.
Ja.
Okay, aber jetzt nochmal, pass auf. News! So, auf jetzt sind wir dabei. Jetzt. Und dann kommen wir noch Deutschland spielen, dann machen wir noch die ganzen Meisterschaften. Okay, also erstens, Adi Frebatsch hat sich gemeldet vom Podcast Futsal 5. Grüße gehen raus, hört alle rein. Jeder Podcast ist wichtig. Interessant fand ich, er hat ja eine Geschichte von Ricardinho vorgelesen. Er hat sie mit GPT geschrieben. Also er hat lebenswerte Informationen von Ricardinho benutzt, um dann eine Geschichte zu schreiben. Hey, das fand ich super. Und ey, mach das weiter. Das ist ja geil. Also
ja, du findest das geil, ne? Aber dann war das ja gar nicht Ricardinho. Das waren dann gar nicht seine. Da ging es ja auch in dieser Geschichte. Ich habe da kurz reingehört, habe die beim Autofahren auch laufen lassen. Also da auch nochmal liebe Grüße an Adi. Ich dachte, dass der liest jetzt da irgendwas vor und das sind die echten Gedanken und Worte Ricardinhos. So, also das heißt, die KI hat diese Geschichte erfunden. Jetzt bin ich ein wenig enttäuscht.
Ja, gut, man muss nach dem KI-EU-AI-Act, keine Ahnung, muss man glaube ich auch meistens Daten kennzeichnen, die mit der KI geschrieben sind, ich weiß es nicht. Aber ich fand's nett. Also, ja, warum nicht?
War unterhaltsam, ja, so alles gut. Mhm. Wie gesagt, nur dann ist das ja nicht echt. Aber egal, unabhängig davon, liebe Grüße. Jeder Futsal-Podcast oder überhaupt Content ist gern gesehen und ja, weiter so.
Okay, dann hat aber Adi uns auch darauf hingewiesen, dass ein Spieler bei der Euro aus der Bundesliga ehemalige Mike Babris von Lettland war. Oder ist, Lettland ist ja raus, aber das war nochmal vielen Dank dafür. Ein Spieler aus der Bundesliga, also ja, wenig
Spieler. Aber Gudasic geht ab, ne? Mit Kroatien jetzt im Halbfinale. Ja?
Genau, Gudasic und Babris, genau, die zwei. Genau. Das hatten wir schon letztes Mal, glaube ich, Gudasic hatten wir schon mal angesprochen.
Richtig.
So, dann hat sich Toni gemeldet, ja, KSC hat die Videos geschickt, vielen Dank dafür. Neuried habe ich auch mal angeschrieben, wie die das fanden. Und die haben gesagt, ja, grandios. Also klar, man ist ja der Gegner in der Halle und ist natürlich dann dem Ganzen ausgesetzt. Da fliegen auch ein paar Sachen manchmal durch die Gegend von den Ultras. Aber die haben gesagt, einfach geil. Ja, so vor nur der Kulisse, das macht richtig Spaß. Ich hab mich mal gefragt, ab welcher Größe musst du eigentlich einen Ordnungsdienst haben in der Halle?
Ja, das ist so spannend.
Also das kann ja auch umschlagen. Die standen direkt am Spielfeldrand.
Ja, das haben wir auch, ich weiß noch damals auch zur Bundesliga, aber auch schon zu deutschen Meisterschaftszeiten damals in den Playoffs, haben uns das auch gefragt in Bielefeld, in Sennestadt. Und da gab es keine klaren Hinweise. Das ist wurde uns damals so zurückgemeldet, wird durch die Städte selbst geregelt. Ne? Also die geben da die Vorgaben. Beziehungsweise muss man da mal schauen. Aber ich weiß gar nicht, ob der DFB da bestimmte Vorgaben macht. Ne? Also ab wann du da was brauchst. Aber wie du schon sagst, die Bilder, die wir gesehen haben und auch da lieben Dank in Richtung Karlsruhe, die waren ja wirklich direkt unten an der Platte. Also ja. ohne irgendwie eine Barriere. Ne? Also das ist ja eine typische Sporthalle gewesen in der Art. Alle, die das nicht kennen, sowas wie in Weilimdorf, das ist auch so. Ne? Also in Weilimdorf zum Beispiel. Das ist auch so, dass die Tribüne an das Spielfeld ragt, ohne dass davor noch irgendeine Barriere ist, sondern einfach direkt kannst du aufs Spielfeld rennen.
Ja. Der KC führt übrigens immer noch das Instagram. Der Sportamt seit dem 15.01. mit 183 zusätzlichen Instagram-Followern führen sie weiter. Also dieser Effekt ist da, aber die Kurve nimmt ab.
Ja.
Aber interessant, ich bin gerade drauf, Kroatien, Hamburg. Bitte mal melden, was ist da passiert? Also innerhalb von 1-2 Tagen 108 Follower mehr. Ich weiß, da gab es ein Spiel gegen Ljubljana. Ich meine, vielleicht ist das einfach in dieser Balkan-Community irgendwie wichtig gewesen und weiß ich nicht. GTSV Frankfurt Futsal hat auch über 114 mehr Follower. Da war natürlich die Gehörlosenmeisterschaft, die übrigens der GSV Düsseldorf gewonnen hat. Glückwünsche nach Düsseldorf für die Gewinn der deutschen gehörlosen Futsalmeisterschaft. Genau. Und man sieht auch Balkan übrigens. Balkan war ja auch stark, aber man sieht genau den Spieltagseffekt. Also es war dieser eine Effekt am Spieltag, das Heimspiel. Und dann flache Entwicklung. Also es scheint schon für die Teams der Bundesliga wichtig zu sein. Preußen Münster schafft so langsames Wachstum. Ist in Summe weniger, aber ist also spannend. Schaut doch mal rein.
Wenn ich so höre, so jetzt Kroatien, Hamburg, Futsal war ja, hast du gesagt gerade, mit über 100 Zuwächsen innerhalb eines Tages oder sowas. Ist schon sehr spannend, weil wenn man sich so dann die Posts anschaut, dann sieht man so, die haben mal 47 Likes oder sowas in der Höhe. Und dann ist das natürlich schon auffällig. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, hier kannst du in China kaufen, die Dinger bei eBay, sondern sollte man weiter verfolgen. Ob da substanzielles Wachstum, wie zum Beispiel bei Münster, ne? Die dann linear wachsen und nicht exponentiell, könnte man jetzt sagen. Ne?
Deswegen. Verlierer bisher der VfL Oldenburg, aber nur -5. Also nach unten passiert nicht so viel bei den Futsalvereinen, also der VfL Oldenburg Futsal. Leider Schlusslicht. Ihr müsst da was machen, Jungs. Und Mädchen. Ja, so. Aber wir sind auch noch Top 10 übrigens. Mr. Futzer, +23. Und alle an alle, wir vergessen es immer. Bitte abonniert uns bei Instagram und YouTube. Das hilft uns, einfach auch mehr Content zu machen und es macht uns einfach Freude.
Ja, auf jeden Fall. Also
mehr Instagram-Follower.
Sehr, sehr einladende, attraktive Art.
Daniel. Einfach mal den Sauron gemacht. Okay. Dann habe ich noch Fotos DFB.net. Wir hatten die Diskussion. Ricardo hat sich gemeldet und hat nochmal darauf hingewiesen. Danke dafür. Sehr komplex mit Bildern im DFB.net, weil er hat selber ist ja bei Liria und hat dann selber Fotos geändert, die je nach Plattform, also unterschiedlich auch je nachdem, welche Plattform man aufruft, Fußball.de oder DFB.net, unterschiedlich die Bilder gezeigt hat. Das heißt, die verschiedenen Systeme beim DFB und Plattformen scheinen sich nicht komplett gleich zu synchronisieren. Ich als alter Data Scientist würde vermuten, dass dort die verschiedenen Bilderverlinkungen entweder nicht funktionieren oder auch die Daten nicht immer abgeglichen werden. Also bitte nimm das neueste Foto. Er hat auch gesagt, er hat einen Spieler freigegeben, der dann einfach auch ohne Bild, also alles war da, die Einverständniserklärung, das Bild war hochgeladen, trotzdem DFB.net, kein Bild. Also es scheint wild zu sein, sogar Luis hat sich gemeldet, Bibel, und hat nochmal auch gesagt, dass es eben auch nicht so richtig funktioniert. Also dass es echt schwer ist, je nachdem, wo man klickt. Also melden alle unisono ist echt irgendwie nicht so einfach.
Ja, lieber DFB, das kann man besser machen dann, ne? Dass das besser funktioniert. Da sind die dann verantwortlich.
Achso. Und dann habe ich noch vergessen, Kiel haben wir vergessen im Instagram, der Sport. Gehen raus, sorry dafür. Wir haben ehemals PTSK Kiel, jetzt muss ich selber mal gucken. MTV Kiel, KMNTV Futsal mit 800 Followern, haben wir vergessen, ist jetzt drin. KMTV, okay. So, dann hatten wir jetzt die News weiter. Jetzt muss ich mal überlegen, ist schon länger her, wenn man über die Woche sammelt. Es gab einen Insta-Post von Sweetie Goal zu den Influencer-Ligen, die haben nochmal dargestellt, dass eigentlich fast die ganze Nationalmannschaft Futsal von 2021 in der Icon League spielt oder gespielt hat. Also klar, dieses Abgrasen der Futsaler. Und dann kam ja aber diese Woche nochmal wahrscheinlich auch für viele dann der Schock, dass die Baller League Deutschland eingestellt wird. Läuft wohl in anderen Ländern weiter, in Deutschland nicht. Was ist so deine These jetzt, Emma, was dazu führt, aber auch natürlich, was passiert mit dem Futsal? oder nicht, was passiert mit dem Futter, sondern welche Auswirkungen wird das haben? Ist das für uns gut? Ist das schlecht? Ein bisschen.
Ich denke, erstmal die Auswirkungen werden gering sein. Es hätte eine andere Auswirkung, wenn die Icon League jetzt scheitern würde. Die Baller League, denke ich, ist einfach in der Konkurrenz zur Icon League jetzt einfach gescheitert. So ist es einfach. Also die Icon League scheint da weiter zu buttern und weiter zu machen und einfach dann auch besser zu laufen. Die Baller League hat wohl ihre Ziele nicht erreicht. Und damit verbunden sind die ja, glaube ich, in dieser Konkurrenzsituation gescheitert. Und auf dem Futsal sehe ich keinen enormen Effekt oder Auswirkungen, sehe ich da nicht. Da auch nicht in der Baller League bekannterweise super viele Futsalspieler spielen. In der Icon League, die ist ja schon dazu, wie du schon gerade sagtest, durchaus bekannt, dass da ja, die komplette 21er Nationalmannschaft spielt, beziehungsweise auch, ich sag's mal, die halbe Bundesliga spielt. Spielen auch voll viele Spieler in der Icon League mit, die nicht Nationalspieler für Deutschland sind und dennoch dort auftreten als Futsal-Bundesligaspieler. Ne? Also, ja, das ist mein Kommentar dazu. Ballers League fand ich genau wie die Icon League rein sportlich gesehen. Also war ich sogar noch schlechter als die Icon League. Aber es waren die ersten, das weißt du ja auch noch, ne? Und da haben wir uns gefragt, was macht das? Und ja, war halt jetzt kurzzeitiges Erlebnis.
Ich glaube auch, dass das deutsche Vereinswesen einfach zu komplex war und die Macht des DFB auch zu groß, plus die Konkurrenzsituation, also beides.
Ja.
Und dass du in Amerika, wo du gar nicht dieses starke Vereinswesen hast oder vielleicht England, dass das dort einfach anders läuft. Also das deutsche Vereinswesen ist einfach sehr mächtig und ich glaube, dem Futsal hilft das natürlich einmal auch bei diesen Gehältern, bei diesen Gehaltszahlungen. Schade um die Aufmerksamkeit, die manche Futsaler hatten, aber bei der Baller League gab es ja auch am Anfang immer dieses Futsalverbot, wir erinnern uns, dass ganz klar diese Abgrenzung stattfinden sollte.
Genau. Ja, das wissen wir ja, das haben wir eben auf Basis von Insider-Rückmeldungen ja auch bekommen, ne? Die da auch wirklich mit aktiv drin waren. Ja, also von daher freut es mich, dass es die Baller League nicht mehr gibt. So, das ist mein Kommentar zum Abschluss jetzt dazu.
Um mit Clickbait zu betreiben, müssten wir den Folgentitel ja benennen, irgendwie Baller League hilft Futsal oder Baller League aus, gut für Futsal. Richtig reißerisch. Wir müssen mehr Bild-Style-Titel finden, einfach damit wir mehr
Baller League scheitert am Futsal, weil die Icon League durch den Futsal lebt. Ne? Könnte man natürlich jetzt interpretieren.
Scheitert
am Futsal.
Weil sie das ist richtig reißerisch.
Den Futsal ignoriert hat oder überhaupt ausgegrenzt hat. Und die Icon League setzt auf Futsal ganz offensiv und hat dadurch Erfolg. Und deswegen
was ja auch eine wirklich valide These ist. Weil die Futsaler sind halt einfach ohne Training, wie diese Wettbewerbe stattfinden, schneller drin, plus billiger.
Genau. Sie scheitern gegen den Futsal. Oder sie verlieren gegen den Futsal, könnte man auch sagen. Baller League verliert gegen den Futsal. Scheitern am Futsal könnte man jetzt nochmal falsch, dann könnte auch wegen Futsal scheitern. Aber innerhalb der Baller League gab es halt nicht diese Futsal, ich sag mal netterweise Affinität. Und deswegen, sie verlieren gegen den Futsal. Baller League verliert gegen den Futsal. Boom.
Geil. So. Können wir direkt testen. Aber sowas ähnliches auch, wie man etwas vermarktet und auch Futsal oder wie man es kommuniziert im Rahmen von Futsal, ist mir wieder aufgefallen. Es gibt wieder verstärkt Posts von eher auch neueren Futsal-Clubs bei Instagram mit dem Titel, warum Futsal besser ist als Hallenfußball. Also wieder diese alte Diskussion Futsal versus deutschen Hallenfußball. Mhm. Und wir haben das hier ja sehr oft thematisiert und wir sind ja damals in Düsseldorf und ich bleibe dabei, zurückgekehrt zu sagen, diesen Kampf nicht gehen, weil alle, die im Futsal schon sind, die wissen, was Futsal ist und die wissen, was deutscher Hallenfußball ist. Aber das Ziel von jedem Futsalverein muss ja sein, Leute für den Sport zu gewinnen, die nicht drinne sind. Und dann komme ich würde nur Hallenfußball kommunizieren. Ich würde dieses Fass gar nicht mehr aufmachen. Es ist Hallenfußball. Und die Leute sollen sich dafür interessieren. Und wenn die kennen sowieso so ein bisschen Futsal. Ich würde das nicht machen. Und auch die offizielle Hallenvariante ist auch wieder so ein bisschen Bashing. Ja, das ist hier der offizielle. Warum denn? Einfach Hallen, Fußball, richtig. Bundesliga.
Ja.
Und die Leute, die das dann lesen, ich glaube, das zieht einfach mehr.
Ja, also dieses Marketingwort Futsal, da haben wir auch schon vor 100 Folgen, kann man tatsächlich so sagen, Daniel, vor 100 Folgen habe ich darüber gesprochen, dass das einfach Missverständnisse aufwirft, einfach Hallenfußball nennen, weil so ist es. Das ist dann auch passend zu der Sprache und Kultur. Und am Ende des Tages ist es genauso auch im Ausland. Da ist Futsal zwar mittlerweile etabliert als Name, aber zuvor wurde es eben, damit es gewachsen oder wachsen konnte, wurde es eben in der Landessprache Football Sala, Football de Salao etc. eben auch beschrieben. Deswegen heißen die Futsalvereine oder Futsalmannschaften in Spanien halt, haben immer ein FS hinten dran. Das bedeutet nicht Futsal, sondern Football Sala. FS, so Hallenfußballabteilung oder eben Team. Da ist der Begriff Fußball halt mit drin und wir brauchen den Fußballbegriff. Der ist ganz wichtig, dass der da drin steckt. Damit ja. das wachsen kann, ist also ich könnte da gerne mal eine Auseinandersetzung zu schreiben, wissenschaftlich, gerne, wenn der DFB das braucht, warum das vom Wert ist. Aus psychologischer, pädagogischer, kultureller, wie auch immer.
Ja, bitte meldet euch. Sebastian, macht euch das fertig.
Gerne, sehr gerne. Gut. Schreibe ich euch eine 120-Seiten-Arbeit zu, mit empirischer Untersuchung noch.
Was man natürlich auch aus meiner Sicht, was man eher machen sollte, ist, gerade jetzt im Winter, wo sowieso Hallenfußball überall läuft, einfach Tipps für den Hallenfußball. Tipps, und die sehen ja dann, dass es von einem Futsalverein kommt, weil das nehmen ja auch mal Trainer auf, die sich auf ein Jugendturnier oder auf ein Seniorenturnier vorbereiten, die suchen ja danach. Das sehen wir ja auch unseren Zugriffsraten auf unserem Podcast, dass die im Winter schon größer sind.
Ja, wie gesagt, das ist enorm wichtig, Hallenfußball drin zu haben im Wording, im Framing. Futsal ist ein Fremdwort für jemanden, der es nicht kennt. Und der verbindet das nicht sofort der fragt sich dann, was ist das jetzt, Hallenfußball? Und wie macht man das jetzt genau? Spielt man das mit einem richtigen Ball oder spielt man das über ein Netz oder was auch immer? Also was meinst du, was da schon alles zu gekommen ist? Ich habe ja auch die Evidenz aus den Lehrgängen jetzt wirklich über eine Dekade, über 20 Lehrgänge geleitet in dem Bereich mit Fußballtrainern zum Thema Futsal. Und ich mache immer am Anfang so eine Art Wording-Analyse. Und ja, Futsal ist ein Fremdwort. Das ist das Problem. Wenn wir es Hallenfußball nennen würden, sehe ich da auf jeden Fall gute Evidenz, dass es besser nach vorne geht, das Ganze.
Ja. Richtig. Und auch das Thema Hallenfußball hat auch über Hallenfußball, geil, ist auch gut, die Verbindung. Das Thema Hallenfußball.
Winterfußball.
Oh Gott, das sind Zeiten. Da kommen wir gleich zum Jahr 2016, können wir gleich nochmal drüber diskutieren.
Damals hieß es noch Winterfußball oder Futsball.
Genau,
richtig. Des DFBs, also DFB-Vertreter, hohe Ämter haben es Futsball genannt.
Ich hab einen richtig schönen Instagram-Kanal gefunden, der saubere und auch epische Futsal-Taktik-Videos macht. Das ist Futsal Idea. Ja. Und ich habe, glaube ich, ich habe euch auch geschickt, dir und Christian.
Ja.
So ein episches Defensiv-Video aus der Copa America, Brasilien gegen, keine Ahnung mehr, Kolumbien. So ein 2-1. Ihr habt noch nie so ein episches Taktikvideo gesehen. Das war richtig gut gemacht. Also ich hab das echt gefeiert.
Was so in 7 Sekunden Videoausschnitt alles drinsteckt. Ne? Die Musik war dann, glaube ich, irgendwie auch irgendwas sehr, 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 ich sag mal, sehr, sehr druckvolles. Ja, kenne ich auch. Ich kann mich erinnern. Die 1-2-Situation sieht man auch wunderbar, dass man dann könnte man jetzt taktisch auch noch machen, aber es ist richtig wertvoll, dieser
Ausschnitt. Ja, total.
Den kannst du echt zur Vorbereitung der Konterverteidigung auch nehmen. Ja? Also richtig gut. Sowas habe ich zum Beispiel dann auch ich kann mich erinnern, dass wir solche Szenen, jetzt nicht so schön geschnitten und so weiter, aber das haben wir im Spanien dann immer, spanische Lehrgänge, die ich besucht habe damals im Futsal. Oh Gott, ist das lange her. 2009 war das. Da haben wir auch immer solche Szenen uns angeschaut und genau das habe ich jetzt wieder gesehen. Das war taktisch richtig gut gemacht. Also kann man sich nochmal bei Futsal Idea anschauen.
Ja. Ich verlinke es auch mal unten in die Shownotes, kann sich jeder die Videos, fand ich echt cool.
Sehr cool.
Dann haben wir AFG Bergstraße aus Hessen, hat nochmal Werbung für das European Futsal Star Cup in Bensheim gemacht, das größte Futsalturnier. Bitte mal berichten von diesem Europas größten Futsalturnier, was das so los ist, was die Historie dahinter ist. Mir hat es noch nichts gesagt. Sagt dir das was?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also, na klar, vom Hörensagen bestimmt schon mal irgendwie, aber wird mir gerade jetzt nicht aufgerufen auf meiner Festplatte, deswegen gerne berichten und damit wir da nächste Woche auch was zu erzählen können. Sehr gerne.
Und ein ähnlich großes Turnier war das Tops-Turnier in der Scharena. in Stuttgart. Wir hatten ja schon gesagt, dass man sich auch extra Stuttgart, glaube ich, ausgesucht hat für dieses Spiel jetzt, für das 10-jährige Spiel, weil es dort eine große Balkangemeinde gibt. Und dieses Tops-Turnier ist ja immer riesig und dort gibt es auch 5.000 Euro Preisgeld wieder. Also auch ein riesen Futsal-Turnier.
Ja.
Und könnt sich doch mal alle dort anmelden. Aber wahrscheinlich dürfen die gar nicht mitspielen, die Futsalvereine. Wahrscheinlich ist das dann wieder so ein... den Hallenfußball wollen wir nicht. Wir wollen...
Die sind zu gut. Das ist
ja, ja.
Ja, die Chancengleichheit ist da dann nicht so gegeben. Okay, ja.
Und aber dann habe ich nochmal eine Referenz.
Ich finde sowieso, Daniel, Turniere, die, also das weiß ich noch damals aus der Zeit des westfälischen Futsalbooms, da haben wir Turniere auch veranstaltet, eben so Einstiegsturniere für Mannschaften, die zuvor
einen
Futsal gespielt haben. Ne? Also da waren keine etablierten Teams dabei, sondern das waren einfach Turniere, wo interessierte Teams spielen konnten, um einfach zu sehen oder denen einfach die Möglichkeit zu geben, auch am Ende zu gewinnen, ne? Was auch sehr wichtig ist, weil der Erfolg treibt dann auch häufig. Ne?
Er muss halt den flachen Einstieg bieten. Ist auch wie die Thüringen-Liga aktuell, geht ja in die Richtung.
Genau.
Dann letzte News. Futsal 5 Podcast nochmal zurück. Weil da waren auch Callbacks auf uns, deshalb auch Callbacks dahin. Aber was interessant war das Spiel von den Balkan Boys. Weil du hattest ja davon erzählt, dass das sehr emotional kommentiert wurde.
Verrückter Kommentator oder Hallensprecher.
Richtig. Und jetzt hat auch bei der Adi Frebert hat auch gemeint, ja, dass das die ganze Zeit ging. Ich habe es ja nicht mehr gefunden, das Spiel. Und dachte, ich kann nicht richtig suchen mit dieser komischen Plattform hier, Sport Europe. Und das wurde ja runtergenommen, wahrscheinlich weil das Mikro offen war und auch entsprechende Kommentare gefallen sind.
Ja.
Das würde mich mal das Feedback interessieren, warum, also was passiert? Was ist da?
Ja. So ein bisschen habe ich im Stream da auch mitbekommen. Ich habe jetzt nicht alles komplett gesehen, weil es wurde ja noch erzählt, dass der Kommentator oder was auch immer mit laufendem Mikrofon pinkeln war, auf Toilette und so weiter.
Der war auf Toilette sogar.
Also zumindest wurde es berichtet.
Witzig, okay.
Aber ich möchte nur berichten, das war schon eine geile Show insgesamt. Also, was der da gemacht hat. Der hat ja Leute da also, auf jeden Fall besonderer Charakter dahinter. Und unabhängig davon, was Adi dann noch dazu zu erzählen hatte, ich habe nicht das ganze Spiel halt gesehen. Ne? Ich habe halt in der Hinsicht halt, ich glaube mal, Teile von den Halbzeiten jeweils geschaut und habe auch manchmal den Ton ausgemacht, ne, wegen den Kids, muss ich auch sagen. Und es kann gut sein, dass er dann auf Toilette war und ich hatte zum Glück, Daniel, den Ton aus.
Sonst hätte der Sohn ganz verstört geguckt. Was ist das jetzt? Ist das jetzt Futsal?
Ja, aber gut. Aber erklärt, warum der Stream nicht mehr online ist.
Ja, genau. Würde ich jetzt auch mal ganz stark davon ausgehen, genau. Jo, dann hab ich jetzt, wenn du nichts hast, würde ich eigentlich nochmal auf die nächste Woche, auf den Freitag eingehen, auf das Jubiläumsspiel und nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich damals 2016 passiert ist. Denn wir waren beide in der Inselparkhalle in Hamburg. 30.10.2016, erstes offizielles Länderspiel der Futsal-Nationalmannschaft.
Ja.
Was weißt du noch davon? Was kommt dir in den Kopf?
Ich weiß noch, ich war da mit David aus Darmstadt. Hier ganz liebe Grüße. David, ich melde mich demnächst mal wieder bei dir. Ich hatte nämlich jetzt keine Zeit, mich zurückzumelden. Also ich bin auch gerade Wochenende komplett mit Familie unterwegs. Aber unabhängig davon, das erzähl ich David dann später. Genau, aber ich kann mich erinnern, ich weiß, dass du da warst. Ich weiß, dass du damals noch Holzpfosten-Schwerte warst. Oder Holzpfosten-Schwerteraner. Holzpfoste warst du. Und Nils Klems auch am Start war. Ich könnte dir die Vorgeschichte der Nationalmannschaft hier gerade so runterrattern. Bis ganz nach vorne, Daniel, denn ich war ja damals schon 2012 oder 11 in der Westfälischen Futsalkommission, also Westfälischer Verband. Und mehr oder weniger wurde die Nationalmannschaft ja in Westfalen gegründet. Deswegen hast du ja auch so viele westfälische Spieler. Wenn man so sieht, 2016, da war noch Wendelin Kemper, Co-Trainer der Nationalmannschaft. Gleichzeitig Paul Schomann. Ja, als Westfale, das war ein westfälischer Fußballlehrer, ne? Und der hat noch nie was vom Futsal gehört vorher. Also, und wie der dann auch noch dann Fred Michalski dazu geholt hat als Torwarttrainer. Die haben zuvor noch nie was vom Futsal gehört. Naja, also ich könnte dir jetzt Dinge Geschichten.
War eine wilde Pionierszeit.
Ja, das ist nicht Pionierarbeit gewesen, das war Vetternwirtschaft hoch, was auch immer. Also ich habe es damals massiv kritisiert sogar schon. Ich könnte heute erzählen, wie die Jungs an ihre Jobs gekommen sind, also bevor sie es wussten, bevor Wendelin oder auch Dani Gerlach wussten, dass sie angefragt werden, saßen wir in der Kommission mit Paul Schumann und unfassbar, was damals erzählt wurde. Ich wirklich. Aber egal, das ist für eine, da kann ich eine eigene Sendung rausmachen, einfach. Müsste ich nochmal zur Chronologie hinzufügen. Aber 2016, genau, zuvor, also ein bisschen die Vorgeschichte. Nationalmannschaft, die wurde schon 2015 mehr oder weniger ins Leben gerufen. Und man hatte auch schon zuvor ein inoffizielles oder inoffizielle Länderspiele in Georgien, ne, die man damals verlor.
Genau, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite, die ist genau, sehr gut. Da sind wirklich sehr viele Spiele drauf. Wir haben einmal zweimal gegen Georgien verloren davor.
Genau, genau. Und damals war nämlich noch Memos Söser gegen Georgien dabei. Und dann, natürlich für mich, da ist man als MCH-Trainer damals, Memos Söser nicht nominiert für dieses erste Länderspiel. So. Und dann, das war halt eine richtige Vetterngeschichte. Ne? Also, sorry, das hat sich auch im Endeffekt auch gut herausgespiegelt und auch herauskristallisiert. Also die Evidenz dafür ist erschreckend. Genau, aber trotzdem sehen wir es mal so. Das war die Vorgeschichte. Erstes Länderspiel offizieller Natur in Hamburg gegen England. Ja, man gewann es damals 5-3, ein paar Legenden, nicht sportlich, aber wurden irgendwie geboren, könnte man auch sagen. Ne?
Und sind ja auch bis heute dabei. Soll ich mal die Aufstellung vorlesen?
Ja, sehr gerne, dann wissen wir auch, wer noch heute am Start ist. Also, oder lass mich raten, wer noch am Start ist.
Okay, erstmal die zwei Torhüter.
Ja, also damals Pavlos Wiegels auf jeden Fall schon dabei, oder?
Richtig.
Celani.
Genau, ja, Celani. Und in den Futsal-Ruhestand nicht mehr dabei.
Ja, auch liebe Grüße. Wirklich ein ganz toller Charakter im deutschen Futsal gewesen.
Machen wir weiter. Wen kennst du noch?
Nils Klems natürlich war am Start.
Ja.
Dann Timo Heinze. Der,
also erste Timo Torschütze.
Heinze. Ja, klar. Timo, aber dann nimmst du den zweiten. Das war Timo Di Giorgio. Der war auch am Start. Ja?
Da ist er. Timo. Grüße. KSC. War wieder auf der Platte, habe ich gesehen.
Genau. Ach Gott. Natürlich, Michi Meier war am Start. Also es war so eine Mischung damals aus Hamburg, also der westdeutsche Futsal war vertreten, ne? Hamburg dann als norddeutsches Licht und dann so ein paar vereinzelt mal den Lennart Hartmann, glaube ich, das war noch einer, der dann auch sehr kurzfristig nur im Futsal war. Und Christopher Wittig war auch schon am Start, auf jeden Fall. Der
richtig.
Hat auch sogar ein Tor geschossen, genau. Boah, was ich
noch nicht
mehr angeschaut habe. Ich weiß es noch alles. Unfassbar. Ich habe ein Gedächtnis
wie
ein
Elefant, merke
ich
gerade.
Dann fülle ich mal auf. Mach mal weiter.
Genau, weil ich weiß auch gar nicht, was die Spieler noch machen. Die waren richtig. Klar, Daniel Friedl ist heute im DFB-System ja eingebaut. Der ist also noch da, aber auch nicht mehr als aktiver Spieler eben. Dann haben wir Stefan Winkel aus Hamburg.
Ja.
Auch keine Ahnung, wo ist Icon Stefan League. Winkel? Was Icon macht er?
Icon League ist er.
Stimmt, der ist ja richtig, da ist er auf jeden Fall.
Jetzt, wir können jetzt gucken,
weiter spielen, weil ich ein Boller
League ist.
Ja, stimmt. Dann wird jetzt echt, für mich weiß ich, wo die alle geworden sind. Eduard Nickel.
Ja, das war ein Münsteraner. Das war so ein Vetternspieler. Also von der Qualität aus meiner Sicht, boah. Ey, die waren damals, Münster war damals Platz 6 oder 7 in der Regionalliga zu dem Zeitpunkt. Ne?
Und trotzdem mit hier mit beim ersten Spiel. Okay, interessant.
Ja, krass, ja, weil das Spieler von Wendelin waren damals.
Deswegen. Dann haben wir Sabor Khalili, Hamburg, meine ich.
Ja, Maschine.
Aber wo ist er? Erzählt uns mal alle da draußen, wo
damals
ist er?
Auch schon, er war auch damals schon um die 30, ne? Also das muss man auch noch sagen. Ne? Der hat alles der Champions League gespielt und so weiter. Das sind ja die Legenden. Also wirklich so Celani und...
Ja, der 85er Jahrgang, der könnte noch spielen. Weil bei der Futsal Euro war doch auch der eine Spieler 40 bei den Belgiern.
Das war die Zeit damals, wo...
Wir haben auch so einen 40-jährigen Spieler dabei.
Ja, aber pass mal auf, das war die Zeit damals, wo Ono Saglam aus Hamburg zur Legende wurde für mich, weil der einfach Rückgrat bewiesen hat. Also der hat damals genau das, diese Vetternwirtschaft, die dort vorhanden war, die bis heute noch irgendwie Auswirkungen hat. Ne? Also muss man ganz klar sagen. Aber das hat er kritisiert und wurde ausgebotet, sozusagen. Der war, Saglam war schon 2015 diesen Vorläufer.
Ja, ja.
So, und der war da, das war der beste Spieler, also von seiner, was der in Deutschland damals gerockt hat, sorry, also der hätte da reingehört in diese Nationalmannschaft, ne? Und der hat dann da wirklich.
Stimmt, jetzt dämmert es mir auch wieder, dass der deswegen rausgefallen ist.
Eine, ja. Das muss man eigentlich.
Und Nils Glenz wurde ja auch geschasst.
Ja, aber genau, aber Saglam ist für mich nochmal von der Qualität. Das ist mit zwischen den bis 2020 mit Abstand aus meiner Sicht der beste deutsche Spieler gewesen, auch wenn er futsalspezifisch nicht, aber für das, was wir in Deutschland futsalspezifisch gemacht haben, war das der beste Spieler. Vom Impact, vom Output, vom
was meinst du, Saglam oder Sabor Khalili?
Nein, Ono Saglam. Den muss ich hier gerade erwähnen, Daniel. Ich erwähne den
gerade. Ach so, ja, okay, gut. Der war halt auch nicht dabei, nicht das alles verstehen. Der, genau. Der war damals
ich muss nicht ihn dabei erwähnen, weil der nicht dabei war. Das ist
ach
ja
so,
das
ach so, ja,
das
okay.
Ist eine, das ist, der war, der hat alles gewonnen. Mhm. Mit Jelani und so zusammen. Also, da wird Jalle das hoffentlich bestätigen, auch was auch immer noch zwischenzeitlich passiert ist. Aber der hätte da reingemusst und dann wäre Deutschland noch besser gewesen. Der hat als Champions League, das war die beste Champions League-Leistung einer deutschen Mannschaft ever. Da waren die Hamburger dabei. Das hätte eigentlich eine Hamburger Nationalmannschaft sein müssen zu dem Zeitpunkt. Da hätte kein Kölner und Münsteraner was gesucht eigentlich normalerweise. Deswegen kann ich dir sagen, die Show wieder, die da vorher, also die Chose, die da am Anfang ein, zwei Jahre vorher ablief in Westfalen, war schon echt, da dachte ich auch so, mein Gott.
Ich sehe schon, ich habe jetzt einen richtig emotionalen Punkt bei dir betroffen. Ja,
das aus ist, dieser Zeit. Ich aber in mit der Kommission und wenn du da den Paul Schumann gehört hast, wie der auf, was der da erzählt hat, wie er auf die Leute kommt und dass dann bestimmte Trainer einfach nur dabei waren, damit das nicht zum Aufschrei kommt. Sorry.
Also der Schritt zu Marcel losfällt, auch wenn wir manchmal vielleicht fordern, der war, mal was Neues, aber das, also das ist wirklich 8 Level.
Ja. Das war Gold wert, also, einfach auch überhaupt, um da so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, Neutralität reinzukriegen. Aber das war wirklich damals was sehr aufbrausend für mich, weil ich ich war verbandsspezifisch aktiv, hatte da sehr viel Insiderwissen und gleichzeitig war ich als Vereinstrainer aktiv und war damals auch mit dem MCH, ja, sind wir da, waren wir in Westdeutschland ganz weit vorne. Und dann hast du da halt so, ja, es war für mich unverständlich. Für andere war es missverständlich. So
war es. Also war also da nochmal, auch Kudos geht raus. Für Marcel Losfeld kann man hier nochmal sagen, dass er die Wandel geschafft hat. Und jetzt auch dann die mit der gewandelten Mannschaft, der steht. Lass nochmal nur die letzten zwei Namen, bevor wir sie vergessen.
Ja.
Weil Adam Fiedler.
Ja, auch.
Auch gar nicht mehr. Wie, wo kam der her? Wieso war er da? Und ja, wo ist er überhaupt? Aber war, glaube ich, nicht. Also war okay, aber warum jetzt da beim ersten Spiel? Keine Ahnung. Und Durim Ilesi war natürlich ein Top-Zocker. Wo ist Durim? Ja, ist ja jetzt auch schon älter, aber wo ist er?
Adam Fiedler war ja, glaube ich, auch Hot, Hohenstein, ne? Und Durim Ilesi war halt damals auch Liria, glaube ich. Oder war das schon bei Hohenstein? Aber Ilesi war, also zu der Zeit, als er fit war, ein begnadeter Kicker. Also jedes Landesauswahlturnier, das wir gespielt haben, hast du dir wegen Durim Ilesi auch gerne angeschaut. Aber er hat auch da von Jahr zu Jahr dann so ein bisschen an Leistungsstärke verloren. Aber
ja, ja.
Die ersten Landesauswahlturniere mit Durim Ilesi, das war Zucker, muss man sagen. Ja? Das sind so, ist auch so eine kleine Legende, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist.
Jetzt habe ich nochmal, einen Tag später war das wieder das zweite Spiel. Das ging dann 3-3 aus. Hier fallen jetzt auch nochmal ein paar Namen. Der eine sagt mir gar nichts. Also das ist ja auch interessant. Also Tim Baumer kenne ich, der ist jetzt auch aktiv bei...
Ja,
bei Freiburg oder Tim Baumer dann aktiv
auch als Münsteraner Spieler. Der war dann bei mir in der Westfalen-Auswahl zu der Zeit. Wobei er wurde damals nicht nominiert zum Landesauswahlturnier von uns. Aber er war ein Münsteraner Spieler damals, genau.
Ist er nicht bei Black Forest?
Ja, jetzt ist er, der kam auch aus der Ecke, der hat in Münster studiert. Auch ein korrekter Typ, konnte auch Portugiesisch sprechen, fließend und so weiter und so fort. Ja.
Und, aber jetzt, wo war ich denn der Name? Na, Christoph Ruschenpüller war sogar noch dabei, aber Daniel Majdanecevic. Wer war das denn? Den habe ich, also ich kann diesen Namen gar nicht mehr verbinden. Daniel, also alle anderen sagen will, was der ist auch
auf keinem anderen Spiel. Wie wird der buchstabiert, Daniel?
Daniel Majdanecevic. Majdanecevic. Muss mal selbst schauen. Wer war das? Ach, das war der Spieler von Bayern.
Ja.
Der bei Deisenhofen.
Ja.
War das Deisenhofen?
Ja. Sag mir was.
Ich habe gerade das Bild gesehen hier beim DFB. Ich habe immer gerade gegoogelt hier nebenbei.
Ja, ja.
Ah, ganz vergessen. Also wirklich ganz hinten in meiner Erinnerung. Daniel Majdanecevic.
Aber
weil da nicht alles dabei war.
Jetzt, wo du was sagst. Ja, es war eine coole Zeit. Das Spiel war auch cool. Also nochmal, wir waren ja dort, weil es auch ein cooles Spiel war. Atmosphäre war ganz ordentlich. Also die Holzpfosten-Fans haben auf jeden Fall hinterm Tor ordentlich Action gemacht. War schön dort. Einfach auch, das war mal wieder eine Gelegenheit, zusammenzukommen. Die Community, die noch sehr klein war, bis heute jetzt nicht viel, viel größer, aber damals schon dann dort zusammengekommen. Und ich denke, alle, die sich dort getroffen haben, die kennen sich auch noch. So ein bisschen, ne? Also man kennt sich halt noch und man sieht sich immer wieder mal. Und war eine coole Zeit, so wie du schon sagst, Pionierszeit, wobei der Futsal natürlich schon ein bisschen länger am Start war. Aber das war so ein Startschuss. Aber das fand ich auch nochmal wichtig, dass du es gerade erwähnst, mit Marcel Losfeld wurde es dann seriöser und ernster, so könnte man sagen. Also das war ja,
vor allem neutraler, also das hast du ja auch schon gesagt.
Ja. Genau.
Das war also vorbei, die Zeit.
Verbleibsel sind noch da gewesen.
Der Handynummern, die man noch hatte dann.
Ja, genau. Aber der Punkt ist, das wurde alles so ein bisschen seriöser dadurch. Und das war trotzdem, das weiß man nicht alles, aber das Länderspiel war cool, hat Spaß gemacht.
Ja.
Stimmung war gut, super, dass man gewonnen hat damals. Und jetzt sind wir 10 Jahre später, wobei nicht ganz 10 Jahre, also Jubiläumsspiel hätte man dann auch vielleicht im Oktober stattfinden lassen können, dieses Jahres. Aber jetzt ist es halt am Anfang des Jahres, England ist wieder eingeladen. Ich frage dich mal, Daniel, was, wenn die damalige Nationalmannschaft gegen die heutige spielen würde? Ne? Natürlich kannst du. Hast du noch zwei Spieler, Christopher Wittig und Pavlos Wiegels, die dann, lassen wir die mal bei der Alten. Wie geht's aus, Daniel? Wie geht das Spiel aus? Heute gegen damals?
Ja, da hast du heute schon einmal erfahrungstechnisch im Futsal viel mehr auf dem Feld. Die mannschaftstaktische Ausbildung ist viel stärker, aber auch die individualtaktische Lösung in bestimmten Situationen, das wäre schon eindeutig.
Ja,
also das, was man halt sagen könnte, vielleicht war das alte Team noch emotionaler, weil gerade Spieler jetzt wie Nils Klemms, Timo Heinze, die waren halt sehr eng, es waren halt auch getrieben von diesem Pioniergeist. Und jetzt hast du halt Spieler drin wie diese Blockbrüder, die haben ja mit dem deutschen Futsal nichts zu tun.
Nein.
So, das sind Top-Kicker, aber die sind natürlich emotional nicht so involviert, das heißt in so einem Spiel.
Auch ein Strickhardt oder ein Luis Dres oder ein Gabriel Oliveira. Wir haben ja ziemlich viele Legionäre auch, ne, die jetzt also eingebürgert wurden und dann eben eigentlich, also nicht in Deutschland geboren. Das hat eine andere Qualität sportlich, aber emotional ist da wenig Bindung in der Hinsicht. Also so extremst wie damals. Damals war das ja wirklich, ich freue mich auch für, egal ob das hier, ob da Vetternwirtschaft war oder nicht, ich freue mich für jeden Einzelnen, der da auf der Platte stand und das erleben durfte, weil das ganz, ganz fantastisch war, damals 2016. Ja. Ne?
Vielleicht dann jetzt den Schwenk zum 6.2. Übrigens, ich brauche immer noch 2 Karten. Also ich habe da so Stehplätze, aber ich will doch nicht so einen komischen Stehplatz. Wer 2 Karten hat, meldet euch. Ich komme einfach, ich mache Interviews mit euch. Komm mal, machen wir Podcast vor Ort sozusagen. Kann ich anbieten.
Falls jemand vom DFB zuhört, Daniel Bessel oder was auch immer, leiten mal weiter. Ihr habt doch bestimmt noch irgendwo Karten über.
Und es muss
Daniel ist doch keine Schnittchen weg.
Wieder. Ja, stimmt, das war ich auch schon mal. Genau, vielleicht zum Kader, also den Tor. Bless, Martin Wu. Auch Gönner Panthers und Pavlos Wiegels eben. Dann im Tor, ich lese einfach das mal schnell durch, die meisten. Ja. Wir haben Fuad Agnima dabei am Freitag. Wir haben Sinisa Alempic vom Pasno Isenburg. Wir haben die 2 Blockbrüder von Active Network. Was ist das überhaupt für ein Verein?
Ich hätte gar nicht geschaut. Was ist
Italien.
Das?
Italien. Italien. Die heißen Active Network?
Ja, das sind ja auch
so wie so ein Sponsor halt, ne?
Ja, ja.
Okay. Genau. Dann haben wir Lukas Dorfschmied, der zweitjüngste im Kader, TSV Walmdorf. Wir haben Neves vom Hamburger SV, wir haben Gabriel Weller, MCH Sennestadt, Bielefeld, Maximili Grünenberg, Hamburger SV, Kim Herterich.
Der spielt auch beim MCH, glaube ich, ne? Der
Wer Grünenberg. Denn?
Der Grünenberg, der
wechselt. Grünenberg ist jetzt schon gewechselt in der Winterpause.
Zumindest Insider-Informationen, die mich erreicht haben. Wenn das falsch ist, meine Güte, aber ich hau das Gerücht mal raus, dass er jetzt beim MCH auf der Platte stehen wird. Wenn es nicht so
Gerüchte ist. Gerüchteküche.
Daniel.
Ja, das war der Rest. Aber dann, okay, wäre spannend. Okay, warten wir mal, bis es offiziell ist. Wir haben Kim Herterich, Hot, Ermin Kojic, Hot. Dann haben wir den Smith, aus Liria, Evoni Noah-Smith, 2006er Jahrgang, sehr jung, Petro Strickert, spielt jetzt bei Real, Elmos Herrentals übrigens. Dann haben wir Davut Wehab, TSV Walimdorf, wir haben Christopher Wittig, auch von Herrentals, und wir haben den Jüngsten, sehe ich das richtig mal, jetzt muss ich schauen. Nee, der Jüngste ist der Smith, genau. Und wir haben Theodoros Sydias von Liria nochmal, auch 2006er. Auch, ja, okay, also wenn ich mich da verhauen habe mit dem Namen. Geil,
dass du den Smith Schmidt nennst.
Smith, ja, das war jetzt einfach...
Die deutsche Variante von Smith ist Schmidt.
Ja, das war jetzt echt, das ist auch echt schwer, dann das TH und dann sagen die alle, ja, guck mal, die können wir nicht mal den, der Ivany, der von, ja, Noah. So, und dann, das ist unser Kader. Ich finde, das ist ein toller Kader, es ist echt jetzt bunt gemischt vom Alter. Wir haben hier junge Kicker dabei mit den, wer ist überhaupt der älteste aktuell? Oliveras 93er Jahrgang.
Müsste schon in die Region
gehen, ne? 91, Pless.
Pless, ja.
Pless ist jetzt der älteste im Kader, aber jetzt ja auch keine 40 wie der Belgier bei der Euro. Hm. Also das ist ja alles noch...
Hat noch ein paar Jahre,
also, bevor
einer fit bleibt.
Ne? Absolut. Michi Meier hätte es wieder runtergezogen. Dann den Altersdurchschnitt. Ja, ich denke, Christopher Wittig auch noch, 95er Jahrgang, aber das geht auch noch.
Aber okay. Bei aller Liebe, bei Pless, Wiegels, ne? Also ich hoffe ja, dass es eine... Das sind super Jungs, ne? Ich finde, Philipp macht auch also hat sich auch richtig nochmal weiter gesteigert. Also ich finde, der macht eine richtig, machen alle eine gute Entwicklung. Aber ich hoffe ja, dass jetzt auch aus den neuen Jahrgängen, aus dem U19-Bereich, auch Spieler nachkommen, die dann auch direkt beerben können, ne? Martin Wu beispielsweise, wobei ich sehe noch im U19-Bereich Teuter, die noch mehr Potenzial haben als ein Martin Wu. Und dass die dann kommen und dann Philipp Pless und Wiegels ablösen, bevor die 40 sind. Bevor die 40 sind.
Ne? Ja.
Das wünsche ich mir einfach für die Entwicklung des deutschen Futsals.
Übrigens, die meisten Spiele hat Marcel Losfeld mit 75 Spielen, natürlich, aber Christopher Wittig, 73 Spiele und gefolgt von Pavlos Wiegels mit 69 Spielen.
Ja, die allermeisten hat dann Daniel Gerlach, ne? So, der ist nämlich auch einer, der damals schon unter Paul Schumann.
Ah, okay. Ja? Steht jetzt natürlich als Co-Trainer.
Ja, was hat er gerade? Ist nur Co-Trainer. Aber
ja,
klar, das muss man auch erwähnen. Ne? Der ist jetzt seit Anfang an dabei. Der hat die 10 Jahre mitgemacht. Hat sich auch entwickelt, finde ich. Also ich kannte den auch schon anders. Und freut mich auch für ihn persönlich. Hat auf jeden Fall in der Hinsicht sich gehalten, ne? In der Szenerie. Ne?
Somit freuen wir uns auf das Spiel am Freitag. Ich bin hoffentlich vor Ort mit ordentlichen Plätzen. Wenn nicht, schaue ich ein bisschen rum. Und dann kann ich ja ausführlich berichten. Du wirst nicht in der Halle sein wie damals in Hamburg, aber ich bin in der Porsche Arena. 5.500 Leute roundabout sind angekündigt. Ich bin gespannt, ob wirklich dann alle Plätze voll sind oder ob es dann schon mal jetzt der kleine Teaser so aussieht wie bei der Copa America. Ich nenne sie jetzt noch die Freundschaftsspielmeisterschaft. Weil anders sieht das nicht aus. Der Copa America. Aber mit 5.500 Leuten wäre das Top-Spiel. Da sind wahrscheinlich mehr Zuschauer als bei der ganzen Copa America zusammen.
Ja, aber ich schaue gerade parallel hier. Argentinien gegen Brasilien, ne? So, da ist Brasilien führt 1-0. Zweite Halbzeit läuft. Noch rund 17 Minuten. Ja. Argentinien drückt. Brasilien ist stabil in der Verteidigung. Ich kann es dir so erwähnen. Ich gucke das mit einem Auge hier so ein bisschen. Ja, und was mir auffällt, ist, dass der Ball, der verhält sich komisch. Die spielen da, glaube ich, mit so einem Puma-Ball oder sowas. Es wirkt komisch insgesamt. Es wirkt ein bisschen langsamer. Aber unabhängig davon, das ist jetzt mein direkter Vergleich, wenn du ich bin jetzt gerade geswitcht von Spanien gegen Italien. Jetzt gehe ich auf, es ist Top-Spiele hier gegen Argentinien, Brasilien. Ey, was für geile Wochen haben wir gerade. Also du switcht.
Also wirklich, also ich schaffe es leider kaum, das live zu schauen, auch mit den Kindern und beruflich. Ist wirklich sehr herausfordernd, dass ich das live schaue. Ich habe mir ganz viele, ich habe mal wieder ein paar Notizen gemacht zu einzelnen Spielen, die ich in den Highlights gesehen habe. Habe mir heute Iran gegen Afghanistan einfach auch aufgrund der politischen Brisanz angeschaut, aber hey, das war
völlig gut gucken.
Sportlich, faires Spiel und ist schön, dass man da den Futsal, den Sport allgemein als verbindendes Element wieder sieht.
Ja.
Das fand ich ganz, auch in der Halle, gab es keine respektlosen Plakate und auch da war es sehr neutral. Okay, ja. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt Indonesien das auch da steuert als Gastgeber, aber das war nicht jetzt echt in Anbetracht der Lage auf der Welt echt.
Ja, ich glaube, wir sind im Westen einfach völlig überzogen auch mit unserem moralischen Keulen und mit der, ich will nicht sagen, nein, sage ich lieber nicht, aber Thema politische Erziehung könnte ich so einiges zu erzählen. Was ich aber sagen will, ist, es freut mich einfach dann dort, dass das sportlich einfach anders gesehen wird, dass da sportlich einfach ein guter Wettbewerb stattfindet. Und ja, wer es gucken will, wie gesagt, abends kann man immer gut die Copa America gucken, weil die läuft immer abends. Also so ab 9 Uhr geht's da los.
Ja, lief. Ja, ist ja nun das Finale.
Jetzt gerade, genau. Ja, lief, Entschuldigung, genau. wer das jetzt noch gucken will, jetzt ist zu spät. Genau, ist jetzt, das ist das Finale. Aber was ich sagen wollte, ist, das hätte man gut immer ab 9 Uhr gucken können. Oder in Zukunft kann man es dann gucken. Und die Euro, die läuft jetzt dann natürlich noch. Wenn noch ein Halbfinale und ein Finale stattfinden, werden wir gleich drüber sprechen. Genau, die wird man dann immer ab 16, 18 Uhr sehen können. Ne? Deswegen, ja. Gut, aber das Schöne
ist... Ich hab ein paar Einzelspiele rausgepickt.
Ja, aber ein Punkt ist...
Ja, erzähl.
Das Schöne fand ich jetzt auch nochmal an der Niedrigschwelligkeit. Die Copa America, die konntest du bei YouTube frei sehen. Ne? Unter dem Kanal Copa America. Da gibt es extra einen Kanal für. So, die konntest du da frei sehen bei YouTube. Ne, und die Euro, wie gesagt, nur gegen Entgelt bei Sport Digital oder gegen Entgelt mit einer VPN über ein anderes Land, was dann auch teilweise erschwert war, weil dann nicht immer alles funktionierte, bei mir zum Beispiel. Ich musste dann wieder von Portugal nach Spanien switchen, jetzt zuletzt nach Italien, um die Spiele zu sehen. Das finde ich dann, ja, gut, 5 Euro kann man natürlich auch ausgeben. Aber was ich sagen will, ist, ich finde die Niedrigschwelligkeit schon angenehm für... hier diese Kontinentalmeisterschaften auch einfach, du siehst auch einfach unterschiedliche Arten des Futsals. Ich glaube, dazu wirst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, weil das ist mir auch aufgefallen, dass die unterschiedlichen Turniere tatsächlich auch so ein bisschen Unterschiede gemacht haben in der Betrachtung und auch in der Spielart. Ja.
Ich habe übrigens mal die drei Turniere für mich sportlich als auch organisatorisch mal ein bisschen zusammengefasst,
ja, genau.
Verglichen.
Genau.
Soll ich mal mein Review raushauen?
Ja, hau mal dein Review raus, dann gebe ich mein Review.
Okay, also erstmal zur Organisation. Da schwebt, finde ich, die Futsal Euro einfach doch deutlich über den anderen zwei Wettbewerben, weil es sieht einfach extrem hochwertig aus. Also du hast dann die LED-Band, der Boden ist gut, das TV-Bild ist gut, du siehst auf dem TV-Bild auch Zuschauer, die Wiederholungen sind sehr dynamisch, die Ränge sind gut. Kommentatoren immer dabei, Highlights sehr gut.
Ja.
Top. Also kann man gar nicht anders sagen. Die Website sehr gut. Du findest jegliche Statistik. Du findest alle Spieler. Du hast den Link zu den Spielen. Echt eine gute Plattform gebaut. Dann kommt für mich schon mit doch ein bisschen Abschlag die Asienmeisterschaft.
Ja.
Für mich Abschläge einmal. Die Website hat Statistiken und so, aber das ist, das sieht auch schon nicht mehr so richtig schön aus. Machen auch viel online, aber viel im Social Media. Die Halle, es gibt eine, kennst du die mit der Bahnradbahn? Ich weiß nicht, was das ist. Du siehst einfach nur so eine riesen Holzwand. Mhm. Also sieht für mich echt aus wie so eine Bahnradhalle. Mhm. Oder du hast eine mit so ganz hohen Tribünen, da wo du auch kaum Zuschauer siehst. Also auch dort siehst du kaum Zuschauer. Mhm. Was da geil ist, richtig volle Hallen. Also ja, genau. Da sind wirklich viele Spiele mit richtig auch Emotionen. Das gefällt mir richtig gut.
Vor allem bei Indonesien, ne? Also ja. Indonesien, Irak. 16.000 Leute in der Halle.
Wahnsinn.
16.000. Ja. Die Halle war pickepacke voll. Ja, also wir sprechen in Deutschland hier, hoffentlich kommen wir auf 5, jetzt Rekord in Stuttgart, aber 16.000 ist schon brutal.
Ja, ja, anderes Niveau. Und dann fällt wirklich ganz deutlich mit in allen Elementen die Copa America ab. Wer hat bitte das verantwortet? Also die Homepage, ich habe vorhin versucht, überhaupt die Aufstellung zu finden. Ich finde sie nicht.
Ja.
Du hast nur die Ergebnisse, du findest Highlights-Videos, ist okay. Dann sehe ich eigentlich nur diese weiße Wand, wo ich denke, ich bin in so einer Trainingshalle. Du siehst ja kaum Zuschauer, die die Kamera mal weiter nach oben filmt, auch nicht da sind. Also beim Halbfinale alleine Brasilien gegen Peru, da war so 20 Brasilianer. Also das wäre ja für Bundesliga noch nicht mal top, was da in der Halle ist. Und also auch, dann waren auch alle dann irgendwie die Spiele ohne Kommentar teilweise, also nicht alle, aber das, was ich gesehen habe.
Also wenn man den brasilianischen Futsal verfolgt, und da mal die Ligaspiele sieht, wie heftig voll und stimmungsvoll die Hallen sind, ne? Also da geht's ja richtig ab, die Halle brennt. Dann gucke ich mir diese Copa America an, sehe das da und denke so, erstmal der Hallenboden schon. Also was ist das da? Das ist ja abgenutzter.
Ja, stimmt. Ne? Also, sieht auch so klein aus, kann das sein?
Ja, das geht schon. Also vom Feld wird das schon passen. Aber ich finde das alles, also da gibt es nicht mal, allein du siehst ja schon, diese, was du bei der Euro und auch beim Asien Cup hast, dass halt das Logo im Logo im Zentrum ist, ne, wodurch das schon aufgewertet wird. Dann hast du einen glänzenden Boden, also bei der Euro halt ein Parkett, ja, das siehst du ja. Und bei der Asienmeisterschaft siehst du halt einen richtig schönen, ja auch Parkett, sieht man auch direkt, der glänzt. Und auch die Farbkombination. Aber insgesamt, wie du schon sagst, dann siehst du halt da weiße Wand, dahinter ist eine Tribüne, die dann, ich sag mal, im Vergleich zur Asienmeisterschaft dann schon rar besetzt ist. Aber insgesamt die Aufmachung und dann, ich sag dir, am Ende ist für mich auch der Ball das Problem irgendwie. Der läuft
nicht. Das habe ich nicht gesehen mit dem Ball, das ist gut.
Ja, das fällt mir auch auf. Das ist für mich eine Auffälligkeit gewesen. Sehe ich jetzt auch im Finale gerade so. Ich lasse das so nebenbei laufen hier. Aber insgesamt, optisch kann man es besser machen, ne? Muss man sagen.
Weißt du, was mich wieder erinnern? An Corona. Diese Corona-Spiele, wo du dann einzelne, die Schuhe und die Bälle und alles gehört hast, was auf dem Boden passiert ist, weil einfach in der Halle keine Atmosphäre war. So wirkt das auf mich. Aber Corona ist back in Südamerika. Also Paraguay. Sorry to say.
Ja, also, das hätte man besser machen können. Ja, aber trotzdem, also für mich ist er interessant sportlich, ne? Also das sind natürlich die beiden Top-Mannschaften, die jetzt das Finale austragen, ne? Vize-Weltmeister, Weltmeister. Das ist schon nice, ne? Wenn die aufeinandertreffen.
Ja, aber überleg mal, du gehst jetzt als hier so ein Arthur oder so von Benfica oder so ein Diego, der auch dann früher bei Barcelona gespielt hat, kommst du in diese Halle.
Ja, denkst, aber okay. Eins muss ich auch sagen, also bei Langem ist ja auch, wenn du die Spanische Liga verfolgst, ich verfolge die ein bisschen, da ist in Portugal deutlich mehr los in den Hallen. In Spanien teilweise, auch wenn du bei Barca dir die Spiele anschaust, dann ist auch manchmal relativ übersichtlich, was in der Halle da ist. Ne? Also in Spanien ist ja sogar so, teilweise sind die Halle ja auch kostenlos vom Eintritt her. Ne? Aber ja, die Stimmung, also Asien lässt nichts anbrennen. Also in Asien geht's ab in der Halle. Ja. Aber von der Aufmachung finde ich auch, dass sie von der Organisation und Aufmachung, vom Bild her, finde ich die Euro wirklich da auch absolut vorne, muss ich auch sagen. Muss aber dann auch sagen, sportlich empfinde ich die Euro auch am deutlichsten interessant. Sportlich, also vom Spiel, von der Spielphilosophie, muss ich sagen.
Ja. Na? Aber gut, das ist ja mein zweiter Vergleich gewesen. Ja. Oder mach du erst den sportlichen Vergleich?
Ja, so ist mir aufgefallen, dass das, also ich finde die Variation taktischer Natur, Individualgeschichten und Gruppengeschichten, also sagen wir mal individualtaktische Entscheidungen und individuelle Entscheidungen. Nehmen wir mal bei der Euro Frankreich raus. Das ist so ein Ding. Die spielen, die hätten auch bei der Copa America mitspielen können, weil dort wird teilweise einiges auch sehr individuell gelöst, ne? 1-gegen-1-Situationen,
ja, vor allem
die Top-Teams. Ja. Während Frankreich macht da so diesen Eindruck, aber die Variation insgesamt ist dann auch von der Qualität bei der Euro, finde ich, interessanter, weil dann natürlich auch die gruppentaktischen Aspekte nochmal da, also Dualitäten bis hin zu wirklich insgesamt mannschaftstaktischer Ausrichtung, finde ich, Spielstruktur, finde ich die Euro interessanter insgesamt, ne? Genau, fällt mir so ein bisschen auf. Und die Asienmeisterschaft so ein bisschen, ich habe so viel Asienmeisterschaft jetzt noch nicht gesehen, deswegen, ich habe nur zwei Spiele gesehen, und muss sagen, da kann ich jetzt keinen Eindruck zu schenken. Aber vielleicht hast du jetzt nochmal einen Eindruck und ich ergänze das nochmal.
Kommt dir nach, ich habe das nochmal ein bisschen in Detail tiefer gelegt. Ich finde jetzt die Futsal Euro, da wirken die meisten Tore sehr durchdacht herbeigespielt. Sei es durch die Standards, sei es durch die Spielzüge, das wirkt durchdacht und die Tore fallen ganz selten zufällig und ein bisschen seltener durch Einzelaktionen, wie bei Frankreich jetzt. Aber im Grunde sieht das immer sehr, sehr strukturiert aus und sehr technisch sauber, wenig Fehlpässe, wenig Fehler. Dann Asien, viel emotionaler das Spiel. Und die Leute, du siehst halt, die kämpfen mehr. Also das finde ich schon. Die Leute in den Gesichtern in Asien kämpfen mehr als in Südamerika und in Europa. Und da geht es mehr noch so ein bisschen um diese Ehre vielleicht. Ich weiß nicht, aber es wirkt auf jeden Fall, dass die mehr drin sind. Aber dort viel Kick and Rush, viel unstrukturiert, wenig herbeigezwungen und die Tore fallen echt so random manchmal. Und auch sehr unsauber. So viele Fehlpässe, die Schüsse landen 80 Meter da an der Hallendecke, da auf der Bahnrad, weißt du, und drehen einmal die Runde rum wie beim Roulette. Also, das siehst du bei der UEFA Euro nicht. Nicht in der Häufigkeit. Natürlich gibt's Ausreißer, aber das siehst du in der Häufigkeit nicht. Und hat aber alles seine interessanten Elemente. Und dann wieder Copa America, etwas strukturierter, auch viele Zufallstore, aber natürlich die Individualität, dieses 1:1, das siehst du da viel, viel mehr und da fallen auch viel mehr Tore dann auch nach Einzelaktionen. Irgendwie, wo es einer setzt sich durch und hat das Überzahlspiel. Also das fällt mir schon auf. Ich schaue die Euro auch lieber. In Asien habe ich auch noch, aber auch heute in Peru, bei Peru gegen Brasilien, die haben auch noch diese Torwarthandschuhe alle an. Also ich frage mich da wirklich bei, nicht nur Spielzügen, auch bei der Art, das Spiel zu spielen, das ist ein bisschen hinter Europa zurück.
Ja, aber gut, wer weiß, vielleicht ist das wieder ein Trend, das weißt du ja nicht. Also da möchte ich jetzt nicht da anhand dessen das irgendwie als negativ bewerten. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt ist mir jetzt gerade schon auch jetzt nochmal beim Spiel Argentinien-Brasilien so ein bisschen habe ich auf den Kicker bekommen. Ich finde, defensiv sind die Spiele bei der Copa America schon sogar noch interessanter als bei der Euro. Defensiv. Das 1-gegen-1 Verhalten dann auch in der Defensive finde ich intensiver. Die Intensität der Defensivarbeit jetzt zum Beispiel im Finale ist schon grandios. Also das ist schon gut. Also was Argentinien da abzieht, ist schon gut. Also muss man echt sagen, diese Intensität, die da reinkriegen, den Druck ab der bestimmten Höhe, die sie wollen, den Ball unter Druck zu kriegen, das sehe ich so intensiv nicht bei der Euro bisher. Ne? Aber gut, bei der Copa America hast du halt auch, wenn dann zwei Teams, ne, die halt das Niveau mit 3-4 europäischen Mannschaften dann teilen. Ne? Das ist halt eben Brasilien und Argentinien. Gleichzeitig würde ich auch sagen, also die zum Beispiel Standards sind bei der Euro, haben wirklich ein ganz elementares, ja, ist ein elementares Ding. Sieht man so jetzt bei der Copa America oder sah man bei der Copa America nicht in der Art. Also da wurde nicht so viel vielleicht einstudiert beziehungsweise ausprobiert. Ja, und das sehe ich auch so. Aber die Intensität der Verteidigung finde ich halt bei der Copa America, vor allem durch die Teams Brasilien und Argentinien, doch nochmal höher als das, was ich jetzt zum Beispiel bei Portugal oder bei Spanien gesehen habe bei der Euro. Ne? Ja, das auch mal. Ja.
Okay, dann haben wir aber drum einen Umschlag. Ich habe noch bei den anderen, bei der Copa America auf jeden Fall, ist mir drei Spieler aufgefallen, gerade von Brasilien. Das ist einmal Kleber und Diego. Ich habe dann bei mir hier so notiert, ist wie zu Basa und Misaki, die beiden. Die haben mir echt gut zusammengefallen. Und dann hast du so einen Hyuga, diesen Arthur, der bei Benfica spielt. Boah, das ist auch ein riesen Hühner und Körper. Also man, klar, spielt in Europa, aber ist mir da erstmal auch irgendwie mehr aufgefallen mit seiner Präsenz, vielleicht auch, weil die anderen Spieler jetzt auch da gar nicht so viel dagegen setzen haben. Das fand ich wie so ein Urukai-Typ, wie so ein Urukai-Pivo. Die sind mir da auf jeden Fall da nochmal aufgefallen. Und in Europa ist mir vor allen Dingen einmal Raúl auch von der Belgier, der sich echt mehrfach schon, oder Belgien, immer wieder hochgehalten hat mit echt tollen Dribblings, 1-gegen-1 und auch in Frankreich Muhudin.
Ja, oder Nummer 11. Muhudin und Mohamed, die beiden. Ja. Also Mohamed dann natürlich mit einer roten Karte gegen der Ukraine jetzt im Viertelfinale, aber auch der richtig stabil. Also eine der treibenden Kräfte. Muhudin ist eher so, der den Fuß hinhält, ne? Und Mohamed hat meistens die Aktion gestartet.
Muss man auch mal betonen. Die rote Karte, das war doch das Handspiel, richtig?
Ja, das war VAR dann, ne? So
hat der Schiri. Das habe ich nicht verstanden. Also, ich meine, du kannst natürlich in der Blitzsekunde, also für alle, die das nicht gesehen haben, in der 5 Minute, das war nicht, oder 8, es waren 10 Minuten, das war am Anfang erster Halbzeit, und der Ball geht so über die Linie und er steht dann so auf der Linie selbst und dann holt er die Hand raus und patscht den Ball so weg.
Ja, das ist so eine Kurzschlussreaktion, ne? Also wenn du nur vielleicht eine Millisekunde schneller, also mehr zum Denken hast, macht er es nicht, weil er weiß, okay, gibt einen 6 Meter, der beim Fußball halt sehr, sehr wahrscheinlich reingeht im Verhältnis zum Fußball in 11 Meter, gleichzeitig eine rote Karte und du bist gesperrt. Ja, ein Gegentor ist eh klar.
Also rational war das nicht. Nein. Das muss halt echt ein krasser krasse Bewegung gewesen sein, krasser Impuls da, den Ball.
Ja, und ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich es auch erst, also direkt im Spiel, hatte ich den Verdacht, aber ich habe es nicht so klar gesehen, weil das mit dem Kopf auch in einem Winkel war, ne, die Hand ging hoch, dann war der Kopf so ein bisschen davor, aber in der Zeitlupe konntest du es natürlich dann wunderbar sehen, ne, so. Und dann ist ja das Glück, dass der VAR, das haben wir beim letzten Mal ja schon gepriesen, beim Futsal einfach bei solchen Turnieren einfach viel geiler ist als das, was im Fußball damit angefangen wird. Ne?
Ja.
Genau. Ja.
Jetzt gehe ich mal durch, habe ich noch was Besonderes?
Das war jetzt ja schon, das war jetzt so die Vergleichsebene, ne, die du jetzt bisher angesprochen hast. Lass mal auf die einzelnen Spiele eingehen. Da war jetzt ja auch Viertelfinale. Wir sehen jetzt auch, wer im Halbfinale steht, ne? Das wissen wir jetzt. Ja. Aber wir können ja mal auf die Viertelfinalpartien eingehen. Frankreich gegen Ukraine, ne? Hast du ja gerade schon betont.
Nur der Blick auf die Uhr. Eine Stunde haben wir schon.
Ja.
Wir haben jetzt irgendwo
verplappert. Dann sagen wir die Ergebnisse leider. kurz, ne? Und
ja, genau.
Ein Kommentar. Mach das. Okay. Und dann müssen wir noch Regionalliga kurz machen, weil da was passiert ist. Ja, Frankreich gewinnt gegen die Ukraine. Wir haben gerade schon Mohamed angesprochen. Rote Karte, kann man sich anschauen. Muhyiddin macht 3 Tore von den Vieren. Ist also das Spielentscheidende. Ist auch Man of the Match gewesen, glaube ich. Aber trotzdem auch ein schönes Tor von Gudora heißt er, glaube ich. Oder Gudora. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Aber unabhängig davon macht er ein schönes Tor. Mit dem Rücken zum Tor dreht er sich so und dann war schön gemacht. 4-2, Frankreich im Halbfinale. Dann Armenien gegen Kroatien. Kroatien, das deutlich reifere Team, fand ich. Vor allem, ich fand es schön, dass Kroatien gewinnt, weil Armenien immer wieder auch den Flying gebracht hat. Also die machen das dann situativ. Ich bin ja nicht so der Fan davon.
Aber der Flying war immer von Temu bestellt. Also das war ja furchtbar gespielt.
Das
war
also bei dem Gegentor gespielt. Auch. Ja, genau das ist es. Die wurden bestraft dafür. Das war echt Flying bei Temu bestellt. Also wirklich, war. Und dann finde ich super, dass Kroatien das ausgenutzt hat. Kroatien auch immer mit einem guten Pivotspiel, schaffen die Tiefe im Spiel, finden den langen Pfosten. Also Kroatien deutlich reifer aus meiner Sicht und hat das dann auch verdient mit 3-0 gewonnen. Souverän im Halbfinale. Was will man mehr, Kroatien? Also da sind sie jetzt drin, verdient auch aus meiner Sicht. Und die müssen sich jetzt gegen Spanien messen, ne? Denn Spanien gewinnt gegen Italien. Ne? Ich habe das jetzt gerade auch noch im Vorlauf, also das haben wir im Vorlauf dieser Aufzeichnung dann auch noch, lieb das noch, gesehen. War auch recht souverän gegen Italien, auf jeden Fall von den Spielanteilen. Und Spanien, also gegen Kroatien, Halbfinale am Mittwoch um 17 Uhr. Ja? Und dann Frankreich gegen Portugal, das zweite Halbfinale, um 20.30 Uhr am Mittwoch, weil Portugal gewinnt auch souverän gegen Belgien. Und der beste Spieler auf dem Platz, mal wieder Pani Varela, ne? Neue Frisur im Vergleich zu den letzten Jahren, aber der macht 3 Tore und auch insgesamt ein ganz überragender Spieler auch schon bei dem WM-Titel und so weiter. Genau, aber 8-2 gewinnt man gegen Belgien und somit sehen die Halbfinalen-Partien wie geschildert aus. Portugal gegen Kroatien gegen Spanien, Frankreich gegen Portugal am Mittwoch. Daniel.
Ohne Überraschung. Das ist halt das ist immer so schade am Futsalspiel. Da würde ich mir manchmal den Fußball wünschen, um einfach auch mal Spiele zu haben, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wir sagen immer, es ist halt kein Low-Scoring-Game. Das heißt, Glück und Zufall ist im Futsal, wie im Handball, wie im Basketball, viel, viel kleiner. Das ist das Talent. Und eigentlich sind das ja die Teams, die wir da...
Ja.
Frankreich macht natürlich einen Sprung.
Ich hätte vielleicht
in den letzten Jahren.
Ja, die Ukraine hätte es vielleicht doch wegen der WM-Geschichte, also WM-Abschneiden, vielleicht vor Kroatien
gesehen. Können nur 4 sein im Halbfinale.
Ja, also auf jeden Fall 4, die wir auch hätten so am Anfang unterschrieben. Ne? So, also klar. Und was ist dein Tipp für das Halbfinale Kroatien-Spanien?
Ich setze da einfach auf Spanien. Ich setze einfach da jetzt auf die Klassiker, die Favoriten gewinnen.
Ich hoffe auch, aber Spanien hatte bei den letzten großen Turnieren auch immer, ich wäre nicht überrascht, wenn Kroatien auf einmal im Finale steht. Aber ich tippe auch, rein sportlich gesehen, auf Spanien. Spanien ganz souverän bisher durchs Turnier gegangen. Und Frankreich gegen Portugal, was sagst du?
Ja, doch, Portugal ist einfach reifer. Weil wir haben ja auch schon gesagt, das waren immer diese Einzelaktionen von Frankreich. Die sind in der Breite noch nicht so professionell in dieser Teamstruktur, in dieser Teamtaktik. Und ich glaube, da überzeugt einfach Portugal am Ende. auch mit den
Einzelspielern. Mein Tipp wäre auch Portugal, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Die springen zwar aktuell nur so hoch, wie sie müssen bei diesem Turnier. Jetzt gegen Belgien mal so ein bisschen ausgerissen, aber Belgien hat auch schon gegen Spanien eine Klatsche gekriegt. Belgien war auch einfach der schlechteste Viertelfinalist, muss man sagen, mit 3 Punkten nur in der Vorrunde. Ne?
Ja.
Also ich denke, wenn Frankreich ein Team besiegen kann jetzt, was noch nicht, also Spanien wäre schwerer als Portugal. Aber Portugal, denke ich, wird so hoch springen, wie sie müssen und dann im Finale sein und dann können wir darüber dann nächste Woche sprechen.
Ja.
Gut, Daniel, das war die Futsal-Euro. Dann alle, die es noch wissen wollen, ich tippe, dass Brasilien das Finale gewinnt bei der Copa America, noch 8 Minuten, 1-0. Aber mal schauen.
Gut. Ich habe auch Argentinien ein bisschen gesehen, haben vielleicht den besseren Keeper, aber ich finde immer witzig den Trainer von Argentinien. Der sieht immer aus, da denkt man, wenn man den sieht, der ist ja so jung, ja, da denkt man, da steht gerade wieder der Physio und wartet auf den Einsatz. Der rennt, wo ist denn seine Tasche, denke ich mir immer. Wo ist denn deine Medizintasche? Der rennt doch gleich aufs Feld.
Der ist halt super jung, ne? Der erinnert mich an unseren, an den Namensgeber dieser von uns, Mr. Futsal, an den Mr. Futsal Daniel Ramon Zavall.
Auf jeden Fall, genau. Schöne Grüße gehen raus. Echt? Kudos für Mr. Futsal nochmal.
Genau, der für alle, die weil das noch nicht wussten, das ist Mr. Futsal. Wir sind ein bisschen später dazugekommen. So, wir sind der Futsal-Philosoph und der Futsal-Economist. Ne, also
der Mr. Futsal. Matthias Luquix, wie man ihn mal ausspricht, aber er ist 85 Jahre, also ein Jahr jünger als ich. Er ist auch nicht super jung, aber er sieht einfach auch so ein bisschen jung aus, ne? Der ist witzig.
Ja. Okay. Gut, Daniel, das ist nächstes Thema oder letztes Thema. Futsal-Regionalliga, da gab es im Westen was.
Ja.
Erstmal Glückwunsch an euren Wuppertaler SV, 5-0 gegen Holzpfosten Schwerte. Ich habe das Spiel dann heute nochmal im Relive geschaut, deswegen wusste ich auch was zu euren Stream zu sagen. Aber ich fand das Spiel so insgesamt, also erstmal die ersten 2 Tore, ich will jetzt nicht den Spieler nennen, aber das kann man sich auf Video anschauen von Holzpfosten Schwerte, auf jeden Fall verhinderbar. Also ganz schwach, ohne Bewegung da in der Defensive, dann kassierst du solche Tore auch. Ich fand ich habe es ja schon geschildert. Was hast du nochmal gesagt? Der Satz des Spiels für mich war.
Wuppertaler SV ist heute im Tänzchenmodus.
Genau, der Wuppertaler SV ist heute im Tänzchenmodus. Richtig geil, dass sowas situativ kommt. Das ist geil. Das Spiel gab's. Hat auf jeden Fall, der Stream hat gehalten, was er versprochen hat. Dann Futsal Panthers Köln, zweite Mannschaft, GSV Düsseldorf 2-7. Und jetzt etwas, was diese Liga natürlich mega spannend macht jetzt, denn der FC Gütersloh schafft es und hätte eigentlich das Spiel gewinnen müssen, gegen den FC Niederrhein-Zocker in 3-3 zu spielen, gegen den großen Titelfavoriten und, wenn alles normal läuft, auch Erstplatzierten. War ein richtig schönes Spiel, 1-0 zur Halbzeit, dann 1-1 und dann, eins muss ich sagen, die Schiedsrichter waren sehr schwach, ja. Und hier liebe Grüße an Furkan Yilmaz, der wollte erwähnt werden im Podcast.
Okay.
Mach ich doch gerne. Hat 2-mal auf der Linie gerettet. Liebe Grüße, Furkan. Genau, und dann 3-1 geht Gütersloh in Führung. Richtig geil, auch 2 U19-Spieler oder 3 U19-Spieler sind involviert an den beiden Toren. Erst Paul Thesing, der ist noch U19, darf aber nicht mehr in Stützung spielen. Und dann Leon Staub nach Vorlage von Levin Luft. Ja, und dann setzt Niederrhein in den letzten 3 Minuten den Flying ein und leider einmal verschlafen. Und dann glücklich durch einfach ein Spekulationsfehler vom Gütersloher Torwart macht sie noch das 3-3. Also vom Spielverlauf verdient für beide Mannschaften das Unentschieden. Also Niederrhein-Zocker hat auch schon gut mitgezockt. Haben sich das 3-3 auch verdient insgesamt. Aber verdient aber auch glücklich am Ende des Tages, weil wenn du den Flying brauchst, um 2 Tore zu schießen, heißt das natürlich, dass Gütersloh einfach super von der Entwicklung. Ne? Also Cleverson setzt da 100% auf die U19-Spieler, dass sie, also in der Hinrunde haben die gegen Niederrhein-Zocker 11-1 verloren und jetzt können die das Spiel eigentlich gewinnen mit ein bisschen mehr Erfahrung. Super, also der FC Gütersloh macht mir wirklich Freude, muss ich sagen, von der Entwicklung her. Die Jungs, man sieht da von Woche zu Woche einfach, dass sie was dazulernen, dass sie Fehler nicht mehr machen, die sie vorher gemacht haben, Dinge neu machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Das freut mich einfach. Aber die Liga ist mega spannend dadurch, weil jetzt muss der Niederrhein-Zocker seine zwei verbleibenden Spiele gewinnen, dann sind sie punktgleich mit dem PCF Mülheim. Und jetzt muss man mich einmal aufklären, ob da der direkte Vergleich zählt oder das Torverhältnis. Weil mit dem Torverhältnis wäre der PCF Mülheim vorne.
Oh, ja. Spannend, ja. Okay.
Der direkte Vergleich wäre aber der Niederrhein-Zocker vorne. Der direkte Vergleich, da hat der Niederrhein-Zocker nämlich das Hinspiel 9-2 gegen Mülheim gewonnen und das Rückspiel 3-8 verloren. Das heißt also, wenn man zusammenrechnet, hätte wäre Niederrhein-Zocker aufgrund des direkten Vergleichs, wenn sie denn jetzt die zwei offenen Spiele gewinnen, würde ich mal jetzt gerade von ausgehen, weil die haben echt auch gute Jungs. Also Davor Grigic, liebe Grüße auch nochmal. Was ein geiler Spieler.
Also, obwohl ist ja der Grigic-Fluch, ne? Also seitdem er da ist, läuft es nicht mehr.
Nein, aber der macht die Mannschaft nicht schlechter. Also das
natürlich nicht.
Er hat da echt Input. Ich glaube, die scheitern so ein bisschen am Abschluss aktuell. Also gegen Gütersloh hätten sie auf jeden Fall schon auch die hätten den Ausgleich auch ohne Flying Goalie geschafft oder schaffen können. Aber unabhängig davon, Niederrhein-Zocker, direkter Vergleich, Mülheim aktuell Torverhältnis. Also da gibt uns mal bitte eine Rückmeldung, wer das weiß. Eine der spannendsten Ligen, die wir das letzte Jahrzehnt lang in Deutschland gesehen haben. So.
Ja.
Muss man sagen. Deswegen.
Also an der Spitze auf jeden Fall. Und ich finde auch, muss man hervorheben, nochmal die Entwicklung bei Holzpfosten Schwerte mit den jungen Spielern bemerkenswert. Auch. Wirklich ganz auch. Tolle, viele junge Spieler. Also das ist auch eine tolle Entwicklung halt weg, einfach von oder einfach nach vorne gerichtet. Egal wie das Ergebnis halt ausgeht. Genau,
einfach
von. Und fand ich halt echt gut. Ich fand auch deshalb gut, dass kein Flying Goalkeeper gespielt wurde, weil dann wird das Ergebnis noch höher. Die jungen Spieler sind dann vielleicht demotiviert. Habe ich im Livestream ein bisschen kommentiert. Fand ich völlig okay, dass man nicht sagt, jetzt mach
genau
auf.
Genau das Richtige, was der Jannis Karamitsos da macht, den Spielern Spielzeit zu geben. Du musst halt da durchgehen jetzt. Du brauchst diese Erfahrung, Fehler musst du machen. Und bist halt gerade im Mittelfeld der Liga und genau da brauchen die Jungs Spielzeit, weil du kannst weder nach unten noch nach oben, geht da was. Also gib den Jungs Spielzeit und du kannst nur besser werden. Das ist der Punkt. Und das verstehen viele nicht. Dieses Vertrauen einfach und auch überhaupt Entwicklung braucht Vertrauen. So. Und viele verstehen das nicht. Entwicklung, die denken immer, die können Entwicklung zack, zack. Und das ist ein Ursache-Wirkungs-Szenario. Das ist es nicht. Das hat Rückschritte. Da muss man mit umgehen können. Man muss Resilienz haben mit solchen Spielern. Wer die nicht hat, wird auch nie da entwickeln können. Und deswegen auch da neben Gütersloh, den Holzpfosten-Schwerter auch nochmal. Gut, kann jetzt sagen, ist natürlich auch auf Basis des Stützpunktes bei uns, dass da so auch Spieler sind. Aber trotzdem, ich bin super glücklich, dass die eingesetzt werden, dass die spielen und die werden nächste Saison eine ganz andere Rolle schon spielen, eine ganz andere Qualität haben, während die älteren Spieler in der Liga keinen großen Entwicklungsschritt machen, wie so da einen Entwicklungsschritt sehen. Und das ist der Punkt. Dann werden die immer besser und in 2 Jahren sind das dann die Top-Spieler in der Liga, wenn sie denn da noch jetzt sind. Vielleicht sind sie schon weiter, wer weiß.
Ne? Lass uns mal im Anbetracht der Zeit noch auf die Regionalliga Süd schauen.
Gerne.
Dort ist leider die Spannung raus, würde ich jetzt fast sagen, denn der Karlsruher SC gewinnt 20-5 gegen den TSV 54 DJK München. Mhm. Ja, auch weiter Weg von Karlsruhe nach München, müssen wir überlegen, ne? Für die Regionalliga Süd, für Futsal, echt mega weit.
Zu machen,
ne? Vor Black Forest mit 24 Punkten, mit 34 Punkten, danach Black Forest 24, also das ist entschieden. Nur und wird spannend, ob Darmstadt oder Neuried, die sind sehr eng beieinander. Also das ist so die Situation dort, also da scheint der Karlsruher SC.
Ja. Und da kann ich noch was sagen, so weil der David mir geschrieben hat. Also David, ich habe noch nicht geantwortet, deswegen sorry, aber ich gebe gerne Infos weiter. Deswegen, weil aus Darmstadt spielen 2 Spieler jetzt beim KSC, die stärksten Spieler, die Gebrüder Sarraoui, glaube ich, werden sie. Ne?
Ah, okay. Und,
war letzte Saison auch der kleinere Bruder, war Regionalliga Südtorschützenkönig und dadurch auch Darmstadt deutlich geschwächt im Verhältnis zur letzten Saison und der Karlsruher SC nochmal deutlich gestärkt. Ne? Also hier kann man jetzt natürlich schon schon nahezu zur Meisterschaft und zur Teilnahme an der Relegation zur Bundesliga gratulieren. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, wobei es sind rein rechnerisch 4 Punkte, weil Black Forest natürlich noch 2 Nachholspiele hat, wenn sie die gewinnen, dann sind es halt 4 Punkte Vorsprung, aber ja, also Karlsruhe, wenn die das durchziehen, sollte da...
Passt schon, ja.
ja, das passt schon. Also gut, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber Karlsruhe ist aktuell wohl der Favorit, so nennen wir es mal.
Regionalliga Nord, da waren gar keine Spiele, nur ein Spiel, St. Pauli gewinnt gegen Maihan und das ist eigentlich auch spannend, weil Kieler MTV ist mit 24 Punkten Erster, dahinter Pauli mit 21, VfL Oldenburg 20, also so ein Dreiergespann, was dort darum kämpft. Und ich habe mal bei St. Pauli mal wieder auf die Aufstellung geschaut, leider sind, keine Ahnung, die meisten Spieler sind hier eigentlich auf keine Angabe gefleckt, ich sehe gar nicht, wer da spielt, aber zumindest kennt man noch, Sebastian Dudek ist noch da, auch hier Grüße gehen raus, ewig im Futsal dabei, spielt noch.
Ja.
Finde ich gut, Patrick Ernst Bunsemer ist auch weiterhin Trainer und Farid Nuristan, meine ich, war auch in der Bundesliga schon Spieler. Also die haben sich da noch gerettet, von anderen weiß ich nicht.
Ja, schön. Übrigens, ich habe noch was zu ergänzen zu Süd. Ja? Am 7.3. Topspiel Karlsruhe SC gegen Black Forest Futsal. Also wer weiß, ich habe ja gesagt, 4 Punkte rechnerisch, vielleicht geht da noch was für Black Forest. Ne? Ich wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, aber kann man sich dann anschauen. An alle, die im süddeutschen Futsal Interesse hegen, ja, nicht nur nach Weilimdorf oder nach Regensburg oder sonst wohin fahren, Pfarrkirchen, sondern auch mal nach Karlsruhe zu dem Spiel, 7.3., 19 Uhr, Karlsruhe SC gegen Black Forest Futsal Freiburg. Top-Spiel der Regionalliga Süd.
Oh ja. Gut, nochmal Werbung gemacht. Ja, dann war Regionalliga Nord, die ist ja eh schon beendet, ne? Die war doch durch. Nordost, Entschuldigung.
Ja, Nordost, da ist irgendwie noch so eine Playoff-Geschichte, ne? Also, da kann uns da jemand mal aufklären. Okay. Also, das ist ja teilweise undurchsichtig, muss ich ja ehrlich gestehen. Also, da gab es jetzt Spiele. Borea Dresden setzt sich da irgendwie in der Runde 1 durch. Oh, ich habe da keinen Durchblick gerade. Also
Runde eigentlich sollte gestern ein Spiel sein. Am 31.01.26 war angesetzt Blumstadt United gegen Gewinner aus Spiel irgendwas, aber es ist gar nichts eingetragen. Meinst du das?
Deswegen. Nein, klärt uns auf. Klärt uns bitte auf. Wir haben, wir würden da gerne im Bilde sein, was da im Osten passiert, im Nordosten. Weil wir natürlich gerne darüber berichten wollen. Ne? So. Ansonsten haben wir damit alle Regionalligen abgedeckt. Die spannendste im Westen. Also von daher, toi, toi, toi.
Ja.
In die Regionalligen.
Dann sind wir durch, Sebastian. Mal wieder überzogen. Mal wieder. Aber okay, wir hatten viele Themen. Sind ja auch 3 Kontinentalmeisterschaften.
Spannend. Also das waren doch Wahnsinn. Also der Januar dieses Jahr aktuell der geilste Futsal-Monat. Ne? Nicht nur hier für mich jetzt U19 spezifisch mit dem Turnier, sondern jetzt auch mit den ganzen Kontinentalmeisterschaften, Regionalligen. Also richtig, richtig toller Monat. Und wir 4-mal am Start. Also jetzt natürlich Anfang Februar, aber 4-mal am Start, jetzt am Anfang des Jahres, die ersten 4 Wochen direkt da. Daniel, lass uns so weitermachen. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ich wünsche allen da draußen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Freut euch auf das, was kommt im Futsal. Und wir kommen dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, Daniel.
Alles Gute. Ciao.